RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 29. Februar 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt Wunders Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Pujiastuti, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Indonesien fordert ASEAN auf, den Schutz der Gastarbeiter zu stärken. Indonesien bietet G20 darum, die internationale Steuerzusammenarbeit zu realisieren. Vizepräsident Yusuf Kala, indonesische Chinesen sollten konsequent sein. ASEAN bedauert Verschärfung der Spannungen im südchinesischen Meer. Elektrizitätsprogramm Indonesia Terang dient den unterentwickelten Gegenden. Studenten von UNY studieren in Thailand. Und nun zu den Einzelheiten. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi fordert die Regierungen der ASEAN-Mitgliedsländer auf, den Schutz für Gastarbeiter im Gebiet zu stärken. Das sagte Retno Marsudi gestern beim Treffen der ASEAN-Außenminister in Vientiane, Laos. Das indonesische Außenministerium gab gestern in seiner Pressemeldung bekannt, dass die Wohlfahrt und der Schutz für die Gastarbeiter einer der Tagesordnungspunkte seien, die von der indonesischen Regierung im ASEAN-Verband gekämpft werde, da viele indonesische Gastarbeiter in Ländern des südostasiatischen Gebietes arbeiten. Daher hofft die Außenministerin, dass ASEAN die Endphase des Prozesses zum Erlassen des Rechtes im regionalen Gebiet erweitern könnte, die Rechte der Gastarbeiter zu sichern. Außenministerin Retno Marsudi betonte ebenso, dass ASEAN die Gründung der regionalen Architektur im Gebiet weiterleiten sollte und in der Lösung der globalen Herausforderungen unterstützen sollte. Indonesien fordert die Gruppe 20 auf, die internationale Steuerzusammenarbeit aufgrund der erreichten Vereinbarung pünktlich zu realisieren. Nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara gab das indonesische Finanzministerium gestern bekannt, Indonesien habe diese Aufforderung am 26. und 27. Februar beim Treffen der Finanzminister und der Gouverneure der Zentralbank der Gruppe 20 in Shanghai, China, geäußert. Der indonesische Finanzminister Bambang Brojonegoro kritisierte bei diesem Treffen deutlich die Herausforderungen der Realisierung der internationalen Steuerzusammenarbeit, unter anderem den Plan des automatischen Informationsaustausches im Steuerbereich. Minister Bambang Brojonegoro zufolge meine Indonesien, dass alle Länder auf der Welt die Steuer so niedrig nicht senken sollten und die Wichtigkeit der Strategie zur Steigerung der Staatseinnahmen nicht vernachlässigen sollten. Diese dienen dazu, die Investition zur Steigerung des Wachstums für die Zukunft zu fördern. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla fordert die indonesischen chinesischen Staatsbürger auf, dass sie mit dem Volksstamm ihre Vorfahren nicht verbinden sollten, dass sie indonesische Chinesen wurden. Das sagte Yusuf Kalla gestern in Jakarta bei der Gedenkfeier des chinesischen Feiertages Cap Gomeh. Dieser chinesische Feiertag hat zum Thema Geist zum Bau des Staates. Dabei bat der Vizepräsident die indonesischen Chinesen darum, Indonesien wirklich zu lieben. Yusuf Kalla respektierte die Verdienste der Chinesischen in Indonesien den Aufbau Indonesiens im Sektor der Wirtschaft und der sozialen Fragen sowie als Exekutive, Gouverneur, Bürgermeister und Minister. Die ASEAN-Mitgliedsländer bedauern die Verschärfung der internationalen Spannungen im Südchinesischen Meer. Die internationalen Spannungen verschärfen sich während der neuesten Verbreitung der Lenkrakete und Düsenflugzeuge in der streitenden Inselgruppe Paracel hervorgerufen. Das wurde von 10 ASEAN-Mitgliedsländern gestern in Laos nach dem ASEAN-Außenministertreffen geäußert. Die Fruchtbarmachung der Fläche und die Steigerung der Aktivität auf dieser Insel haben die Spannungen verschärft und den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität im Gebiet zerstört. Die USA kritisieren den Aufbau Chinas und der Einrichtungen auf dieser Kunstinsel. Am letzten Freitag forderten die USA den chinesischen Präsidenten Xi Jinping auf, die Militarisierung in jenem Gebiet abzuwehren. Inzwischen sagte der kambodschanische Außenminister Hor Nam Hong, die ASEAN-Mitgliedsländer stimmten darin überein, ein Treffen zwischen China und den ASEAN-Außenministern abzuhalten, das Südchinesische Meer und andere Fragen zu erörtern. Das indonesische Ministerium für Energie und Mineralvorkommen wird das Hele Indonesische Programm Indonesia Terang einweihen. Es ist das Elektrizitätsprogramm und dient dazu das Ziel zur Erhöhung der Ratio der nationalen Elektrifizierung von 85% im Jahr 2015 auf 97% bis zum 2019 zu erreichen. Dieses Programm ist der Teil des Ziels der indonesischen Regierung im Bau des Kraftwerkes mit der Kapazität von 35.000 Megawatt. Der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen Sudirman Said sagte, bisher gebe es noch 12.659 unterentwickelte Dörfer, die noch keinen Elektrizitätszugang vom Netz der staatseigenen Elektrizitätsgesellschaft PLN bekommen. Diese Dörfer befinden sich in der Provinz Papua und in anderen ostindonesischen Regionen. Sudirman Said fuhr fort, dieses Programm werde bald in diesem Jahr durchgeführt werden. Als Studenten von der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaft der Yogyakarta Stadtuniversität UNY erweitern ihr Studium in 2 Hochschulen in Thailand, Prince of Songkla University und Yala Rajabat University. Das sagte der Dekan der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaft von UNY Hartono gestern in Yogyakarta. Diese 8 Studenten könnten in Thailand auch die dortige Kultur näher kennenlernen. Dieser Studienaustausch habe seit 2015 begonnen, sagte Hartono weiter. Die Universität Yala Rajabat habe 11 Studenten zur UNY-Universität gesandt, an der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaft in UNY zu studieren. UNY entsende aber erst dieses Jahres ihre Studenten nach Thailand, an der Prince of Songkla Universität und Yala Rajabat Universität zu studieren. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.935,88 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.543 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.475 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel: Man sollte die Errichtung des Energiesicherheitsfonds unterstützen. Der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen Sudirman Said brachte die Regierung die Erinnerungen werde. Am Ende des letzten Jahres überrascht die Idee von dem Energie- und Mineralvorkommenminister über die Abgabe für den Energiesicherheitsfonds die Gemeinschaft. Minister Sudirman Said erklärte, dass der Energiesicherheitsfonds aus der Prämie des Verkaufs der Brennstoffe komme. Dies bedeutet, dass die Gemeinschaft teurer als den wirtschaftlichen Wert von dem Dieselöl und dem Benzin bezahlen muss. Die Abgabe für den Energiesicherheitsfonds wird eigentlich am 5. Januar 2016 beginnen. Aufgrund der Anweisung des Präsidenten Joko Widodo wird dann die Abgabe für den Energiesicherheitsfonds aufgeschoben. Die Entscheidung des Präsidenten ist sehr richtig. Die Abgabe wird die Gemeinschaft belasten. Außerdem muss die Regierung den Rechtsschutz, die Institution und die Kontrollbehörde dafür erst haben. Der Energie- und Mineralvorkommenminister Sudirman Said sagte, dass das indonesische Energie- und Mineralvorkommenministerium in Bezug auf die Abgabe für den Energiesicherheitsfonds die Vorbereitungen weitermache. Die Regierung sorgt auch für die Errichtung von der Institution, die den Energiesicherheitsfonds bewirtschaften wird. Minister Sudirman Said garantierte, dass der Energiesicherheitsfonds die Gemeinschaft nicht belasten wird. Der Fonds kommt aus der Ausnutzung der fossilen Energie wie Erdöl und Kohlen. Außerdem wird die Regierung die Abgaben von den staateigenen Firmen im Ölerforschungsbereich nehmen, den Energiesicherheitsfonds zu erhalten. Welchen Nutzen hat der Energiesicherheitsfonds? In der offiziellen Seite der Präsidentschaftsstabbüros am Dienstag erklärte Minister Sudirman Said, dass der Energiesicherheitsfonds dazu diene, die Energieversorgung in den unterentwickelten Gebieten und in den abgelegenen Dörfern anzutreiben und die Erweiterung der Energieversorgung zu erhalten. Im Jahre 2025 wird 23% der Energieversorgung aus der erneuerbaren Energie kommen. Der Fonds wird den Ansporn für die Unternehmer werden, um in das Geschäft der erneuerbaren Energie einzutreten und die strategischen Erdölreserven zu bauen. Wir sollten die Bemühungen der Regierung zur Errichtung der Energiesicherheitsfonds unterstützen. Es ist schwierig, in kurzfristigen Weise dieses Ziel zu erreichen. Aber in mittel- und langfristiger Zeit wird diese Maßnahme den Nutzen für die Gemeinschaft bringen. Soweit Kommentar.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
heute berichten wir Ihnen die historischen Ereignisse am 29. Februar. Wie folgt. 1960. Ein Erdbeben der Stärke 5,7 in Agadir, Marokko, fordert 10.000 bis 15.000 Tote. Am Abend des 29. Februar 1960 wurde die Stadt durch ein Erdbeben verwüstet. Bis 15.000 Menschen starben. Außer des Kasbah, 240 Meter über dem Meeresspiegel, hat Agadir daher heute nur noch wenige historische Bauten. Viele Nationen halfen Agadir beim Wiederaufbau. Die Schweiz baute sogar ein ganzes Viertel auf. Agadir wurde 1505 von portugiesischen Seefahrern gegründet. 1541 eroberten die Sadir die Stadt. 1911, auf dem Höhepunkt der deutsch-französischen Spannungen und Rivalitäten um Marokko, entsandte Deutschland die Kanonenboote SMS Panther und SMS Eber sowie den kleinen Kreuzer SMS Berlin nach Agadir. Der Vorfall, der als Panthersprung nach Agadir bekannt wurde und fast zu einem großen europäischen Krieg geführt hätte, veranlasste Frankreich, Marokko 1912 zum französischen Schutzgebiet zu erklären. Im Protektoratsvertrag vom November 1912 wurde es in die Protektorate Französisch Marokko und Spanisch Marokko im Norden aufgeteilt. Die Belagerung der Stadt Sarajevo durch serbische und andere Paramilitärs und Einheiten der verbliebenen jugoslawischen Bundesarmee war eines der zentralen Ereignisse im Bosnienkrieg. Sie folgte der Unabhängigkeitserklärung des Staates Bosnien und Herzegowina mit seiner Hauptstadt Sarajevo von Jugoslawien. Sie begann mit der Einnahme des internationalen Flughafens im Vorort Ilidza durch die jugoslawische Volksarmee in Derna vom 4. auf den 5. April 1992 und endete am 29. Februar 1996 durch das Eingreifen westlicher Staaten. Sie ist mit 1425 Tagen die längste Belagerung im 20. Jahrhundert. Die Luftbrücke, die zur Versorgung von Hunderttausenden eingeschlossenen Menschen aufrechterhalten wurde, dauerte länger als die Berliner Luftbrücke. Während der Belagerung wurden nach Schätzungen etwa 11.000 Menschen, darunter 1.600 Kinder, getötet und 56.000 teilweise schwer verletzt. Am 29. Februar 2004, nach weitreichenden Protesten und Eingreifen durch Frankreich und die USA, dankt Jean-Bertrand Aristide als Präsident Haitis ab und verlässt das Land. Am 29. Februar 2004 verließ Aristide mit einem US-amerikanischen Flugzeug Haiti. Nach Angaben der USA dankte er freiwillig ab und ging ins Exil. Nach Angaben Aristides wurde er von den USA gezwungen, sein Land zu verlassen. Insofern sprach er von einem Staatsreich und betrachtete sich weiter als legitimen Präsidenten Haitis. Jean-Bertrand Aristide zwischen 1990 und 2004 mehrfach Staatspräsident der Republik Haiti. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun den heutigen Im Blickpunkt mit dem Titel: Palästina muss vor der Sondergipfel Konferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation OIC in Jakarta solide sein. Die 5. Sondergipfelkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation wird am 6. und 7. März 2016 in Jakarta stattfinden. Bei dieser Sondergipfelkonferenz wird die Jakarta-Deklaration über die Aktionplanungen zur Lösung der Palästina-Fragen und der Al-Quds al-Sharif-Fragen herausgegeben. Einige Stadtoberhäupter der OIC-Mitgliedsländer und die Beobachtungsländer werden dieser Sondergipfelkonferenz beiwohnen. Außerdem wird man bei dieser Konferenz einen Beschluss hervorbringen, in dem die politische Erklärung der OIC-Mitgliedsländer steht. Die Sondergipfelkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation dient dazu, den Kampf des palästinensischen Volkes zu unterstützen. Während des Jahres 2015 gab es verschiedene Momente, um den palästinensischen Unabhängigkeitskampf zu unterstützen. Es war die Palästina-Deklaration bei dem 60. Jahrestag der Asien-Afrika-Konferenz im April 2015 und die Internationale Konferenz über Ost-Jerusalem im Dezember 2015 in Jakarta. Die Sondergipfelkonferenz über Palästina im März 2016 ist die weiteren Folgen von diesen Momenten. Der Hintergrund dieser Sondergipfelkonferenz ist die Sorge der indonesischen Regierung vor die letzten Situationen in Palästina und in Al-Quds al-Sharif, die immer weiter sich verschlimmern. Außer der Gewalttaten gegenüber den palästinensischen Bürgern, die immer schlimmer sind, setzt Israel beschränkten Gebetszugang gegenüber den palästinensischen Bürgern in Kraft, die in Al-Quds al-Sharif eintreten möchten. Der Generaldirektor für multilaterale Zusammenarbeit in dem indonesischen Außenministerium, Hasan Klaib, erklärte kürzlich in Jakarta vor der Presse, dass alle OIC-Mitgliedstaaten den Unabhängigkeitskampf des palästinensischen Volkes unterstützen. Die Gruppe Al-Fatah und die Gruppe Hamas müssen aber ihre Konflikte demnächst lösen, bevor man bei der 5. OIC-Sondergipfelkonferenz in Jakarta die palästinensischen Fragen erörtert.
Kalau untuk Palestina, OKI sudah pasti satu suara. Tapi kalau sudah terlalu dalam pembahasannya mengenai dukungan, kan begini.
Die OIC-Mitgliedstaaten sind der gleichen Meinung über Palästina. Aber es gibt noch eine Frage, und zwar die Aussöhnung zwischen der Gruppe Al-Fatah und der Gruppe Hamas. Das zweite Aussöhnungsgespräch zwischen Al-Fatah und Hamas hat in Katar stattgefunden. Wir geben ihnen volle Unterstützung. Ohne die Einheit, es ist schwierig, die Solidität des palästinensischen Volkes selbst zu verwirklichen. Hasan Klaib erklärte weiter, dass der Konflikt zwischen Al-Fatah und Hamas eine sensible Frage sei. Die OIC-Mitgliedstaaten, die Beobachtungsländer wie Russland, die USA, die Vereinten Nationen, die Vereinigte Arabische Emirate, die ständigen Mitgliedstaaten des UN-Sicherheitsrats werden bei dieser Gipfelkonferenz die sensible Frage erörtern. Es ist sehr zu hoffen, dass man durch diese Sondergipfelkonferenz die Durchbrüche finden kann, um den Friedensprozess im Nahen Osten wieder zu aktivieren. Soweit im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine Reise nach Banten zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, im Jahre 1527 gab es in der Provinz Banten ein islamisches Königreich namens Kasultanan Banten, das Banten-Sultanat. Dieses Königreich erreichte Ruhm, als der Sultan Ageng Tirtayasa es regierte. Unter der Regierung vom Sultan Ageng Tirtayasa wurde Banten das Handelszentrum in Indonesien. Der Ruhm dieses Königreiches ist nach und nach verschwunden und durch Machteroberung gestürzt worden. Obwohl dies schon lange her ist, gibt es immer noch Beweise der Existenz und des Ruhmes des Sultanats, nämlich im Gebiet Banten Lama, im Bezirk Banten. Liebe Zuhörer, im Gebiet Banten Lama findet man einige historische Überbleibsel des Sultanats Banten. Eines davon ist der Palas Kaibon. Er liegt im Dorf Kroya, Kasunyatan, dem Distrikt Kasemen. Dieser Palas wurde im Jahre 1815 gebaut. Daneben existiert ein zweiter Palas in Banten, dem Palas Surosoan. Anders als der Palas Surosoan, der als Regierungszentrum funktionierte, diente dieser als Residenz der Königin Aisyah. Sie ist die Mutter des Sultan Banten 21, nämlich Maulana Rafiuddin. Deshalb wurde dieser Palas Kaibon genannt. Kaibon bedeutet in der lokalen Sprache Keibuan oder auf Deutsch Mutterlichkeit. Zur Bauzeit war der Sohn der Maulana Raifuddin es 5 Jahre alt. Liebe Zuhörer, der Palas Kaibon wurde im Jahre 1832 von der niederländischen Regierung gemeinsam mit dem Palas Surosoan zerstört. Anders als der Palas Surosoan gibt es in der Ruine des Kaibon Palastes noch Tore und große Türen, die sich im Komplex des Palastes befinden. Es gibt dort 5 Tore. Sie symbolisieren die Zahl des muslimischen Fichtgebete pro Tag. Diese Tore wurden im javanischen und balinesischen Stil gebaut und sind 2 Meter hoch. Im Grundboden dieser Tore findet man einen viereckigen Raum. Man sagt, dass dieser Raum das Schlafzimmer der Königin Aisyah gewesen sei. Es ist der Hauptraum in diesem Palast. Neben diesem Raum kann man auch ein Gebäude finden, das einer Moschee ähnelt. Es liegt auf der rechten Seite des Tors. Neben deren unversehrten Fälle gibt es auch eine Tribüne. Liebe Zuhörer, der Palas Kaibon ist 4 Hektar groß und wurde in westlicher Richtung angelegt. Vor diesem Palas gibt es einen Kanal. Dieser Kanal diente als Transportstrecke in den Palas Surosoan, der im Nordteil liegt. Der Kaibon Palas wurde mit Ziegelstein gebaut. Die Architektur dieses Palastes ist einzigartig, da dieser mit Wasserleitungen umgeben ist, sodass Kaibon anscheinend über Wasser verfügte. Die Eingänge von vorne oder hinten sind über Wasser gelegen. Die Wasserleitung war mit dem Meer verbunden. zuhurten unseren Bericht über den Kaibon Palast. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien.
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Wir treffen uns wieder bei unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Bei dieser Gelegenheit präsentieren wir Ihnen einige indonesische Wörter und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Unser heutiges Thema ist Pergi ke Jogja, auf Deutsch nach Jogja reisen. Liebe Zuhörer, nun stelle ich Ihnen zuerst ein paar Vokabeln vor, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Ich werde jedes Wort zweimal langsam vorstellen und dann können Sie es zunächst wiederholen. Zur Stadt Jogja reisen auf Indonesisch, pergi ke kota Jogja. Pergi ke kota Jogja. Du auf Indonesisch, kamu. Kamu. Wo of Indonesisch, di mana, di mana. Curcait of Indonesisch, sekarang, sekarang. Der Internationale Flughafen Soekarno-Hatta. Of Indonesisch, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Wohin fährst du of Indonesisch, hendak pergi kemana kamu? Hendak pergi kemana kamu? In die Stadt Jogja of Indonesisch. Kota Jogja. Kota Jogja. Bei der Hochzeitzeremonie dabei sein of Indonesisch. Menghadiri pesta pernikahan. Menghadiri pesta pernikahan. Der Neffe of Indonesisch. Sepupu. Sepupu. Noch warten of Indonesisch. Masih menunggu. Masih menunggu. Der jüngere Bruder of Indonesisch, adik, adik. Noch nicht kommen of Indonesisch, belum datang, belum datang. Der Plan of Indonesisch, rencana, rencana. Wie viele Tage of Indonesisch, berapa hari, berapa hari. Zwei Tage of Indonesisch, dua hari, dua hari. Morgen arbeiten müssen of Indonesisch, besok harus kerja, besok harus kerja. Good of Indonesisch, baiklah, baiklah. Sei vorsichtig of Indonesisch, hati-hati, hati-hati. Schöne Grüße an die Familie of Indonesisch, salam untuk keluarga, salam untuk keluarga. Liebe Zuhörer, nur werden diese Vokabeln in einem Gespräch zum Thema Pergi ke Jogja, nach Jogja reisen, zwischen Adi und Aris dargestellt. Ich werde jeden Satz zweimal langsam vorlesen, danach können Sie den Satz wiederholen. Hallo Adi of Indonesisch, hallo Adi, hallo Adi, hallo Aris, wo bist du jetzt of Indonesisch? Halo Aris, kamu di mana sekarang? Halo Aris, kamu di mana sekarang? Ich bin im Internationalen Flughafen Soekarno-Hatta. Of Indonesisch, saya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Wohin willst du fliegen? Of Indonesisch, Kamu hendak pergi kemana? Kamu hendak pergi kemana? Nah, Jogja. Umbai der hoax cai ceremoni, mainer kosin, ihwarte mainen jungren bruder. Of Indonesia, ke kota Jogja menghadiri pernikahan sepupu. Saya masih menunggu adik. Dia belum datang. Ke kota Jogja menghadiri pernikahan sepupu. Saya masih menunggu adik. Dia belum datang. Wie viele Tage willst du in Jogja bleiben? Of Indonesia. Rencana berapa hari di Jogja? Rencana berapa hari di Jogja? Nur zwei Tage, weil ich morgen arbeiten muss. Of Indonesia. Hanya dua hari, karena besok harus kerja. Hanya dua hari, karena besok harus kerja. Pass auf dich auf. Schöne Grüße an die Familie. Of Indonesia. Baiklah, hati-hati. Salam untuk keluarga. Baiklah, hati-hati. Salam untuk keluarga. Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Thema Pergi ke Jogja. Nah, Jogja reisen. Auf Wiederhören.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. In diesem Programm stellen wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vor. Dieses Mal stellen wir Ihnen den indonesischen begabten Sänger Titi Kempot vor. Hören Sie nun ein Kroncong-Lied mit dem Titel Mengapa harus jumpa oder auf Deutsch Warum wir uns treffen müssen. Gute Unterhaltung.
Kala engkau telah berdua
Liebe Zuhörer, das Lied Mengapa Harus Jumpa oder auf Deutsch Warum wir uns treffen müssen wurde von der legendärischen Musikgruppe Deloitte in den 1970er bis 1980er Jahren populiert. Dieses Lied wurde von Bartje van Houten komponiert. Er war als Gitarrist und der Leiter der Gruppe Deloitte. Didi Kempot sang das Lied Mengapa Harus Jumpa oder auf Deutsch Warum wir uns treffen müssen im Kroncong Rhythmus. Es erzählt über Liebe. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Kroncong-Lied mit dem Titel Sepanjang Jalan Kenangan oder auf Deutsch Erinnerung auf der Straße entlang. Viel Spaß beim Zuhören.
Yeah.
Zierten gerade sepanjang jalan kenangan oder auf Deutsch Erinnerung auf der Straße entlang von Didi Kempot. Dieses Lied erzählt über Liebeserinnerung in der Vergangenheit. Liebe Zuhörer, Didi Prasetyo nennt man Didi Kempot wurde am 31. Dezember 1966 in Surakarta, Mitteljava geboren. Obwohl als er Javanese und Campursari Sänger bekannt ist, sang er besser die Kronzonglieder. Sie ist nicht nur in Indonesien, sondern auch javanesische Abstammung in Suriname populär. Er sang auch holländische Lieder. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie Sampul Surat oder auf Deutsch Briefumschlag und Apa Salah dan Dosaku oder auf Deutsch Was ist mein Fehler und meine Sünde? Auf Wiederhören.
Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.